Heute, wie jeden vierten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr, die Sendung Grenzenlos des Bermuda-Funks. Die Wiederholungssendetermine und die bisher gesendeten Sendungen könnt ihr finden auf unserer Webseite grenzenlos-bermuda-funk.org. Die folgende Sendung dokumentiert einige Reden der zweiten Stolperstein-Aktion des Arbeitskreises Stolpersteine bei den Naturfreunden Mannheim am 10. März und einiges Aktuelle aus Sicht der VVN-BDA, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschistinnen und Antifaschisten.
Es folgt eine Rede von Rolf Schönbrot, der die Teilnehmer der zweiten Stolperstein-Verlegungsaktion begrüßt.
Es kommen 10 weitere Steine in Mannheim dazu. Insgesamt haben wir damit die Zahl von 24 Steinen erreicht. Auch bei diesen 24 werden wir nicht stehen bleiben. Für den Herbst sind die nächsten Steine schon mehr oder minder in Auftrag gegeben. Und es wird auch 2009 mit dieser Aktion weitergehen, deren Ziel es ja ist, diese schreckliche Zeit, die wir zwischen 1933 und 1945 hatten, nicht wiederkommen zu lassen. Und wenn hier von dem Landgericht 2 Steine verlegt werden, einen symbolisch für die verfolgten Richter, einen symbolisch für die verfolgten Anwälte, dann heißt es nicht, dass es eben nur 2 Personen betroffen hat, sondern es waren viel, viel mehr. Und wir haben hier an der Stelle eine Kombination aus Stolpersteinen hier vor dem Haus und gleichzeitig einer Gedenktafel im Haus, die die Gesamtheit der Richter und Anwälte in Erinnerung ruft, die wie so viele andere auch von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Wir haben heute bei den Stolpersteinen ganz unterschiedliche Menschen, an die wir erinnern. Da sind Juden dabei, zum Beispiel eben auch Dr. Jenny Dreifuss, für die von dem Elisabeth-Gymnasium verlegt wurde. Wir haben mit Jan Faulhaber ein Euthanasieopfer. Hier wird der Stein vor der Sichinger Schule verfolgt. Wir haben hier die verfolgten Richter. Wir haben in M6 3 Männer, an die wir erinnern, die erschossen wurden, weil sie die weiße Fahne gehisst haben. Und wir haben bei Alstom, also ehemalig BBC, mit dem Betriebsrat Schmoll einen Vertreter der Lechleiter-Gruppe, an die heute erinnert wird. Diese Erinnerung wachzuhalten, das ist unser Bestreben. Und wir möchten uns daher bedanken, zum einen bei Gunter Demnig, dass er diese Aktion durchführt, aber auch bei denen, die uns diese Steine immer wieder vorschlagen, die Menschen vorschlagen, die wir erinnern sollen. Bedanken bei denen, die die Steinpatenschaften übernehmen und bei denen natürlich auch, die die Aktion mittragen. Das sind in Mannheim einige Organisationen, Vereine, die sich in dem Arbeitskreis Stolpersteine zusammengefunden haben. Ich möchte jetzt nichts einzeln aufzählen. Ich denke, das haben wir bei der ersten Runde gemacht. Wir haben uns zusammengefunden, um diese Aktion zu tragen und das werden wir auch weiter tun und natürlich jeder Organisation, die dazukommt, ist uns sehr willkommen. Ja, die Steine sitzen drin und ich denke, Herr Dr. Meister wird jetzt uns etwas über die beiden Personen erzählen, welches Schicksal sie genommen haben.
Ja, meine Damen und Herren, wir sind zusammengekommen hier, um Opfern des Nationalsozialismus zu gedenken, Jahrzehnte nach der Machtergreifung. Wir sind alle, glaube ich, alle die hier sind und hoffentlich viele andere auch, der Auffassung, dass wir natürlich nicht darüber streiten können, dass ein solches Gedenken sinnvoll und notwendig ist, auch heute noch. Die Stolpersteine sind eine Erinnerung in die Zukunft hinein, eine Erinnerung für die jüngere Generation und eine Erinnerung natürlich auch für uns alle. Wir gedenken zweier Persönlichkeiten, eines Anwalts und eines Richters. Der eine Stolperstein ist gewidmet für Herrn Dr. Sigmund Strauß. Herr Kollege Strauß war einer der 77 jüdischen oder jüdischstämmigen Anwälte, die im Jahr 1933 in Mannheim zugelassen waren. Neben seiner Anwaltstätigkeit war er als akademischer Lehrer tätig. Er kam, wie alle jüdischen Anwälte, schon sehr früh nach der Machtergreifung unter Druck. Schon im April 1933 wurde ihm die Lehrbefugnis entzogen. Kultusministers vom 8.4. Gleichzeitig hat in Mannheim, wie auch an anderen Orten, in anderen Städten in Deutschland, die Ausgrenzung der jüdischen Anwälte begonnen. Seit 1933, nur zur Illustration, wie das gelaufen ist, seit 1933 gab es getrennte Anwaltsverzeichnisse für arische und nicht-arische Anwälte. Bei den jüdischen Anwälten wurde nochmal untergliedert in den Anwaltsverzeichnissen nach der Beteiligung des jüdischen Blutes, eine absurde Situation, der die Anwälte ausgesetzt waren. Die nicht-arischen Anwälte galten als solche mindere Ordnung, die durch diese getrennten Verzeichnisse sollte der Boykott gefördert werden. Dieses System der Ausgrenzung hat schon sehr früh die wirtschaftliche Basis genommen, der Anwälte allgemein und natürlich auch des Kollegen Dr. Strauß. Viele Jüngere der jüdischen Anwälte haben relativ schnell ihre Tätigkeit aufgegeben, weil es völlig hoffnungslos war in wirtschaftlicher Hinsicht. Und ab dem 30.11.1933 wurden allen nicht-arischen Rechtsanwälten auf Strauß die Zulassung entzogen. Sie haben damit endgültig ihre bürgerliche Existenz nahezu aufgeben müssen. Die jüdischen Anwälte durften nur noch tätig sein als Konsulenten. Sie mussten ihre Gebühren abgeben an die an die Reichsrechtsanwaltskammer. Und sie sind überall sichtbar gewesen als Anwälte zweiter Klasse. Sie durften bei Gericht keinen Talar tragen. Und auch besonders beschämend, die Entziehung ihrer Zulassung wurde in der Mannheimer Tageszeitung veröffentlicht. Manche der nicht-arischen Kollegen sind ausgewandert oder geflohen. Sigmund Strauß und seine Frau sind in Mannheim geblieben. Am 22.10.1940 haben die Eheleute Strauß versucht, sich das Leben zu nehmen in der Ortsstadt in der Rennstraße 3 mit Schlafmitteln. Frau Strauß ist das gelungen. Kollege Strauß hat überlebt. Das hat aber nicht vermieden, dass er am 22.08.1942 nach Theresienstadt verschleppt wurde. Und dort ist er zu Tode gekommen. Der zweite Stolperstein erinnert an den ehemaligen Landgerichtspräsidenten Dr. Heinrich Wetzler. Und Dr. Wetzler war von 29 bis 33 Präsident des Landgerichts. Er war 1929 mit großer Feierlichkeit vom damaligen Justizminister Trunk, der Kurzpolitiker, ins Amt eingeführt worden. Er genoss hohes Ansehen. Er war der Sohn eines Mannheimer Lederhändlers, hat in der preußisch-schwabischen Armee gedient und wurde politisch den Liberalen zugerechnet. Er hat sich besonders verdient gemacht, wird berichtet, und den Karlsruher Bezirksverein für Jugendschutz und Gefangenenhilfe. Wiederum sehr früh nach der Machtergreifung, schon am 29.03.1933, ist hier von dem Landgericht, was natürlich nicht an dieser Stelle war, sondern woanders, ist von dem Landgericht die Mannheimer SA aufmarschiert und hat gegen Herrn Dr. Wetzler demonstriert. Der Druck wurde so groß, dass er gezwungen war, beim Justizministerium um seine Beurlaubung nachzusuchen. Diese Demonstration der SA ging auf eine entsprechende Anweisung des Gauleiters zurück, der die sogenannte Säuberung der Rechtspflege angeordnet hat. Den Machthabern war es ein Dorn im Auge gewesen, dass immerhin ein Drittel der in Mannheim amtierenden Richter jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft war. Herr Dr. Wetzler, wie gesagt, wurde beurlaubt und er ist dann am 1.8.1939 in den Ruhestand versetzt worden. Wie alle jüdischen Richter, die aus dem Amt entfernt wurden, war er seiner wirtschaftlichen Basis beraubt. Er konnte nicht in die Anwaltschaft übertreten. Das war verboten. Die jüdischen Richter, die aus dem Amt entfernt worden waren, durften nicht einmal als Repetitoren tätig sein. Denn Referendaren war verboten, zu solchen Repetitoren zu gehen. Viele sind ins Ausland geflohen, darunter auch Herr Wetzler, Herr Dr. Wetzler. Er hat Schutz gesucht in den Niederlanden, wo sein Sohn lebte. Aber nach der Besetzung der Niederlande 1943 ist er gefangen genommen worden und nach Theresienstadt verschleppt worden. Dort ist er 1943 zu Tode gekommen. Die Stolpersteine, meine Damen und Herren, es wurde schon gesagt, einleitend, sind beispielhaft. Mit den Stolpersteinen werden beispielhaft zwei Personen genannt. Wir vergessen dabei selbstverständlich nicht die anderen, die 19, die auf der Tafel im Landgericht verewigt worden sind mit ihrem Namen und ihren Todesdaten. aber wir vergessen natürlich auch nicht die vielen, die unzählig vielen anderen, die durch den Nationalsozialismus ihre Existenz und teilweise ihr Leben verloren haben. Dank gilt allen, die mitgewirkt haben, die Erinnerung wachzuhalten, und danke auch besonders dem Künstler, der hier diesen Gedanken der Stolpersteine hatte. Es sind im wahrsten Sinne Steine des Anstoßes, Anstoß zur Erinnerung. Und wir sind alle sicher einer Meinung, wir können unsere Gegenwart und auch unsere Zukunft eben nur bewältigen, wenn wir uns erinnern. Danke.
Also, im letzten Jahr haben Schüler und Schülerinnen von unserer Schule über Celi Dreyfus recherchiert. Und Künstler haben eine Figur gebastelt, also die sieht man auch auf dem Poster hier. Und dazu haben die Schüler auch dieses Lebensbuch, das der Hadin hier in der Hand hält, gebastelt. Und in diesem Lebensbuch haben wir auch bewegliche Blätter, auf denen die Schüler die wichtigsten Stationen aus Jennys Leben herausgearbeitet haben und aufgeschrieben haben. Und um ihnen einen kleinen Eindruck zu verschaffen, um wen es sich überhaupt bei dieser Jenny handelt, lesen wir ihnen die Lebensblätter mal vor. Lebensblatt 1. Jenny Dreyfus wurde am 26. Juni 1893 in Nonnenweiher bei Offenburg geboren. Der kleine Ort hatte eine jüdische Gemeinde und eine Synagoge. Nach Schulzeit, Studium und Promotion wurde Dr. Jenny Dreyfus 1918 als Beamtetenlehrerin in den höheren Schuldienst übernommen und unterrichtete die Fächer Deutsch, Englisch und Französisch. Lebensblatt 2. Seit September 1924 unterrichtete Jenny als Lehramtsassessorin an der höheren Mädchenschule in D722. 1927 wurde sie zur Professorin befördert und wechselte an die Elisabethschule in D78. In ihren Dienstzeugnissen wird sie als pflichtbewusst und kompetent, wenn auch als etwas zu nachsichtig beurteilt. Die von ihr unterrichteten Schülerinnen schildern sie als sehr gerechte und außergewöhnlich gute Lehrerin in all ihren Fächern. Lebensblatt 3. 7. April 1931. Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Paragraph 3. Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand zu versetzen. 24. Mai 1933. Ich bescheinige hiermit, dass mir heute das Schreiben des Ministeriums Vollzug des Reichsgesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums eröffnet und ausgehändigt wurde. Gezeichnet Professor Dr. Jenny Dreyfus. Jenny war damit aus rassischen Gründen entlassen. Lebensblatt 4. Die Mannheimer jüdische Gemeinde strebte die Einrichtung einer eigenen jüdischen Schule an. Dies wurde ihr vom Kultusministerium bewilligt. Die höheren Klassen wurden in einem Schulhaus in K2 untergebracht. An dieser Schule wurde Jenny Dreyfus 1936 wieder eingestellt. Lebensblatt 5. Jenny erlebte in dieser Zeit die zunehmende Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung. So musste sie im August 1938 den jüdischen Vornamen Sarah annehmen und in ihre Ausweispapiere eintragen lassen. Sie erlebte die Schrecken des Novemberpogroms mit dem Terror gegen jüdische Nachbarn und der Zerstörung vieler Wohnungen. Lebensblatt 6. Am 15. Oktober 1940 ordnete das badische Innenministerium an, alle Volljuden aus Baden und der Pfalz und dem Saarland auszuweisen. Am Morgen des 22. Oktober 1940 standen vor Jennys Tür in der Lamerstraße zwei Gestapo-Männer, eröffneten ihr den Deportationsbefehl und gaben die Anweisung, das Notwendigste zu packen. Nicht mehr, als sie in einem Koffer tragen konnte. In 2 Stunden werde sie abgeholt, für eine Reise mit unbekanntem Ziel. Am 22. und 23. Oktober 1940 werden 6.504 badische, pfälzische und saarländische Juden verhaftet, in Züge verfrachtet und in das Lager Goers in Südfrankreich deportiert. Unter ihnen 1.972 Mannheimerinnen und Mannheimer. Aus dem Lagebericht der Staatsanwaltschaft Mannheim vom 6. November 1940. Am 22. Oktober 1940 wurden in Mannheim durch die geheime Staatspolizei die Juden weggeschafft. Hierbei ereigneten sich in der Oststadt verschiedene Selbsttötungen. Es folgen die Namen der Toten, darunter die 47 Jahre alte ledige Professorin Jenny Sarah Dreyfus, Lameystraße 13, durch Vergiftung mit Schlaftabletten. Das Buch ist geschlossen. Aus dem Bericht des Chefs der Sicherheitspolizei Heidrich über die erfolgreiche Deportation. Die Abschiebung der Juden ist in allen Orten Badens und der Pfalz reibungslos und ohne Zwischenfälle abgewickelt worden. Der Vorgang der Aktion selbst wurde von der Bevölkerung kaum wahrgenommen.
Nochmal gemeinsam ganz lieben Dank an euch für die Arbeit und möge dieser Wind den antifaschistischen Gedanken, der dahinter steckt, auch überall hintragen, wo ihn gehört. Danke.
Der zweiten Verlegerunde der Stolperstein in Mannheim. Ich heiße besonders willkommen den Künstler Gunter Demnig, der die Aktion Stolperstein ins Leben gerufen hat und ja, inzwischen über 230 Städte besucht, regelmäßig besucht, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch inzwischen in Österreich und in Ungarn und dort an die erinnert, die vom Nazi-Regime verfolgt wurden. Wir freuen uns, dass wir hier einen Stein für einen Kollegen von damals BBC verlegen können, denn uns ist es wichtig, möglichst vielschichtig zu verlegen, an möglichst vielen Orten und für möglichst verschiedene Verfolgungsgruppen. Und hier an der Stelle können wir an einen erinnern, der als Mitglied der Lechleider-Gruppe zum Widerstand in Mannheim gezählt hat. Ich begrüße besonders noch Herrn von Palois, den Leiter der Kommunikation von Alstom, und Herrn Schubert, der Betriebsrat hier, der die Patenschaft für den Betriebsrat hier übernommen hat.
Heute wird hier der Stolperstein für Robert Schmoll verlegt, als Erinnerung und als Mahnung. Wer war Robert Schmoll? Robert Schmoll war einer von uns. Er arbeitete hier bei BBC in den 30er und 40er Jahren als Schlosser. Er war parteilos. Er schloss sich einer Mannheimer Widerstandsgruppe um den damalig KPD-Landtagsabgeordneten Georg Lechleider an. Zu dieser Gruppe gehörten Kommunisten, Sozialdemokraten und Parteilose. Diese Gruppe gab die antifaschistische Zeitung Der Vorbote heraus. Sie forderte die Beendigung des Krieges und den Sturz Hitlers. Und sie machte Mut für einen demokratischen Neuanfang danach. Darüber hinaus gab es hier im Betrieb eine Widerstandsgruppe aus 16 Arbeitern, die fast alle der KPD angehörten. 1942 wurde Robert Schmoll, so die offizielle Version, wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung, Zersetzung der Wehrkraft und des Verbreitens ausländischer Rundfunksendungen verhaftet, verurteilt und hingerichtet. Der deutsche BBC-Vorstand dagegen verdiente nicht schlecht an der Kriegs- und Rüstungspolitik der Nazis. Schließlich war Käfertal ein wichtiger Rüstungsbetrieb, in dem Tausende Arbeiter und Angestellte und hunderte Kriegsgefangene ausgebeutet wurden. Warum soll der Stolperstein auch eine Mahnung sein? Weil es immer noch und immer wieder Nazis gibt. Die Überlebenden des schlimmsten Kapitels der deutschen Geschichte schworen sich damals. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Sie gaben uns als Gewerkschafter mit auf den Weg, während den Anfängen, bevor es wieder einmal zu spät wird. Und genau aus diesen Gründen setzen wir uns als Gewerkschafter im Betrieb mit ausländerfeindlichen und anderen rassistischen Gedanken gut auseinander. Deshalb machen wir klar, unsere ausländischen Kollegen sind genauso wenig wie damals die Juden schuld an den Mängeln des kapitalistischen Systems. Heute wie damals wollen die Nazis von den wahren Ursachen und Nutznießern von Arbeitslosigkeit, Sozialabbau und Krieg ablenken. Heute wie damals ist Widerstand nötig. Von jedem, egal wo er politisch oder religiös steht. Resistance. In dieser Tradition stehen wir und das sind wir auch Robert Schmoll schuldig. Denn sonst hätte er sein Leben umsonst riskiert.
Zum Stichwort, in welcher Tradition stehen wir? Eine aktuelle Presseerklärung der FIR, der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer. Etwa 1000 junge Menschen aus über 20 Ländern trafen sich anlässlich des 63. Jahrestages der Selbstbefreiung des KZ Buchenwald in Weimar, unter dem Motto Europäische Jugend auf den Gleisen der Demokratie und der Freiheit folgten sie dem Ruf des Institut des Veterans und der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer, FIR, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, zu einem internationalen Treffen mit Veteranen des antifaschistischen Kampfes. In diesen Tagen fanden zahllose Gespräche zwischen Jugendlichen aus den verschiedenen Ländern statt. Gemeinsam besuchte Mensch die KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Es gab Begegnungen mit Veteranen des antifaschistischen Widerstandes, eine Gesprächsrunde zum spanischen Bürgerkrieg und eine politische Debatte über Rassismus und Neofaschismus in Deutschland und Europa. Höhepunkt des Jugendtreffens war der Gedenkgang der Jugend von Weimar nach Buchenwald. Am Ende des 8,5 Kilometer langen Marsches wurden die Teilnehmer von Buchenwald-Überlebenden begrüßt, die symbolisch die historische Stafette an eine junge Antifaschistin übergaben. Am Sonntag wurde diese Verbundenheit eindrucksvoll auf der Gedenkzeremonie des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommando auf dem Appellplatz und der abschließenden Kundgebung des Jugendtreffens am Glockenturm unter Beweis gestellt. Unter Voranschreiten der Traditionsfahnen der Veteranen und der FIR bildeten über 1500 Menschen eine Brücke zwischen diesen beiden Veranstaltungen. Am Glockenturm sprachen der Buchenwald-Häftling Florian Barrière, der belgische Minister der Verteidigung Pieter de Crème und der Präsident der FIR Michael van der Boort. Zum Abschluss formulierten Jugendliche in 14 Sprachen ein politisches Versprechen an die Überlebenden des Konzentrationslagers. Michael van der Boort erklärte, dies war ein großartiges Zeichen der Verbundenheit von Antifaschisten aller Generationen und die KZ-Gedenkstätte Buchenwald war genau der richtige Ort, an dem dies dokumentiert werden konnte. Hier der aktualisierte Appell. Über 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wollen wir Jugendliche zeigen, welche Lehren wir für heute und morgen aus der Geschichte ziehen. Wir setzen uns ein gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und extremen Nationalismus. Wir treten ein für internationale Begegnung und Zusammenarbeit für Demokratie und Freiheit. Damit übernehmen wir Verantwortung für die Bewahrung des Vermächtnisses der ehemaligen Häftlinge von Buchenwald. Dies versprechen wir den Überlebenden des Lagers. Gemeinsam mit Jugendlichen aller hier versammelten Länder bekräftigen wir die historische Losung »Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg«. Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.
Auch bei den Betriebsangehörigen von Alstom herzlich bedankt, dass sie mit ihrer Anwesenheit Robert Schmoll die Ehre erwiesen haben, die ihm als Widerstandskämpfer auch zukommt. Und bedanken möchte ich mich auch bei den Vertretern der Presse für die Berichterstattung über die Verlegung hier.
Der hat dann angefangen zu malen. Auch schon, auch dann zwischenzeitlich, als er dann wieder kurzzeitig daheim war.
Hallo.
Ja? Er war zwischenzeitlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war er kurzzeitig zu Hause und dann wieder. Ja. Natürlich, vorher hat er einen anderen Beruf ausgeübt. Ich glaube, vorher war er sogar nicht nur Schuster. Ich glaube, vorher hat er noch was anderes gemacht. Oder ich verwechsel es gerade mit Willi Hartnagel. Das war dann wiederum in einem anderen Quadrat hier. Das war dann auch... Nee, aber er hat auch zwischenzeitlich hier gemalt, gezeichnet. Deshalb, ich bin mehr für die entartete Kunst zuständig hier in der Gruppe.
Ich wollte gerade fragen, wie alt sind Sie? Woher wissen Sie das Bescheid?
Wir haben halt im Rahmen der entarteten Kunst zur Zeit des Nationalsozialismus, dazu gehörte nicht nur Johann Faulhaber, sondern auch viele renommierte Künstler wie Kandinsky, Jawlensky, Kukoschka, und so weiter. Und in der Hinsicht haben wir halt darüber leicht recherchiert und haben auch ein Triptych schon angefertigt, das im Stadthaus am Gedenktag des Nationalsozialismus der Opfer vorgeführt wurde, wo wir auch drüber gesprochen haben. Ich habe halt gegen Ende über die entartete Kunst gesprochen an dem Tag. Und da haben wir auch recherchiert, sind auch hierher gelaufen, haben Fotos gemacht mit der ganzen Gruppe, sind auch im ZI gewesen, um mehr über entartete Kunst von psychisch Kranken herauszufinden, haben uns auch dort mit dem, Abteilungsleiter getroffen und hingesetzt, den haben wir auch eingeladen gehabt, an diesem Tag zu erscheinen, damit er sieht, was wir draus gemacht haben. Ja, da haben wir halt ein bisschen recherchiert von uns.
Du musst noch mal ganz kurz sagen, zu was der Verein oder was für eine Gemeinschaft, zu der Sie jetzt gehören?
Also ich bin Schülerin von der Friedrich-List-Schule. Also ich bin auch Schülerin und interessiere mich halt sehr für Kunst, bin halt sehr engagiert und versuche halt alles, was ich aufnehmen kann, aufzunehmen. Weil ich denke mal, es ist auch toll, gerade weil ich gebürtige Mannheimerin bin, auch zu wissen, was damals passiert ist. Nicht einfach nur die Augen davor zu verschließen, wie es viele Menschen getan haben, weil wir haben auch versucht, eine Umfrage zu starten, wie sie Dinge gefunden haben, ob sie sich noch daran erinnern können, und wir wurden meistens abgelehnt. Ja, wir wurden meistens abgelehnt. Auch beim zweiten Thema Willy Hartnagel wurden wir abgelehnt. Es war ein Herr, der zur Zeit des Nationalsozialismus bei einem Hausbrand hat er Getränke gestohlen und wurde deshalb dann verurteilt. Also die Leute haben wirklich die Augen davor verschlossen, wollten es nicht hören, wollten auch nicht mehr daran erinnert werden. Es ist so, als wäre die NS-Zeit niemals gewesen.
Wir freuen uns, dass auch hier, wie schon bei unserer ersten Station, Schülerinnen und Schüler diejenigen waren, die es mitverantworten, dass dieser Stein hier gelegt wird. Der Stein wird für Johann Faulhaber gelegt, der Euthanasie-Opfer ist. Die Schülerinnen haben hierzu was vorbereitet und ich würde vorschlagen, dass er macht das. Gut, dann übergebe ich sofort dieses Mikrofon, um Einzelheiten des Lebens und des Sterbens Johann Faulhaber zu hören.
Stolperstein für Johann Faulhaber. Ein Weg von T4 nach T4. Die Schülerinnen und Schüler der zweijährigen Berufsfachschule Klasse BFW 2D und Bildende Kunst J1 und J2 der Friedrich-List-Schule in Mannheim haben sich mit der Biografie Johann Faulhabers beschäftigt, der in Mannheim lebte, mitten in den Quadraten in T4. Er fiel dem Wahnsinn der Nationalsozialisten zum Opfer, weil er manisch-depressiv und schizophren war. Die Verbrechen wurden von der Berliner Tiergartenstraße 4 aus organisiert, T4. Mit dem Begriff Euthanasie tarnten die Nationalsozialisten die Vernichtung von unwertem Leben. Etwa 200.000 Menschen fielen dem sogenannten Unternehmen T4 zum Opfer. Von T4 nach T4. So kann man Faulhabers traurige Lieder auf den Punkt bringen. Bis sich 1926 endgültig die Tore der Psychiatrie hinter ihm schlossen, war er Arbeiter der Stadt Mannheim. Bei einem früheren Klinikaufenthalt im Jahr 1908 fing Faulhaber an zu zeichnen. Einige seiner Werke finden sich in der Prinzhorn-Sammlung in Heidelberg. Mit dem Weg Faulhabers von T4 nach T4 haben sich die Schülerinnen und Schüler der Friedrich-List-Schule Mannheim auseinandergesetzt. Er hat sie betroffen gemacht. Sie möchten die Patenschaft für seinen Stolperstein und T4 übernehmen.
Die Zeichnungen und Malereien von Geisteskranken und Körperbehinderten nutzten die NS und missbrauchten sie als Beweis für ihre unmenschlichen und menschenverachtenden Handlungen. Sie benutzten es als Beweis, um renommierte Künstler zu diffamieren und ihre freien, kritischen, expressiven Malereien als entartet zu bezeichnen. Freiheit ist die Basis des Miteinanders und der Demokratie.
Herzlichen Dank an die Schüler und Schülerinnen der Friedrich-List-Schule. Wir vom Arbeitskreis Stolpersteine sind besonders stolz darauf, dass die Initiativen zur Verlegung von Steinen immer wieder auch von Schulklassen und Lehrern und Lehrerinnen ausgehen. Wir hoffen, dass das in Mannheim weiter so auch sein wird und hoffen damit auch, dass unser Künstler, der Gunter Demnig, noch viel und oft hier in Mannheim vorbeikommt und Stolpersteine verlegt. Und wir werden das immer mit begleiten. Mit einem ganz herzlichen Dank an die Schülerinnen und Schülerinnen nochmal und an Frau Schulz-Hermann. Wir sehen uns mit Sicherheit zu anderen Gelegenheiten, wenn es um antifaschistische Veranstaltungen geht. Danke.
Als Abschluss der Aktion wurde am 10. März in der Wagnerstraße noch Stolpersteine verlegt. Die Hans-Joachim Hirsch vom Stadtarchiv verlas einen Brief von Ernst Michel, New York und Lotte Rhein, Israel. Die Nachricht, dass am Nachmittag des 10. März um 17.30 Uhr ein Stolperstein mit dem Namen unserer Eltern vor dem Haus in der Richard-Wagner-Straße 26 verlegt wird, erreicht uns mit großer Überraschung. Ich kann nicht genügend Worte finden, um zu beschreiben, was das für meine Schwester und mich bedeutet und für den Rest der Familie. Der Otto und Frieda Michel Stolperstein ist der zweite Ort in Mannheim, an dem der Name unserer Eltern ewig gedacht wird. Der andere Ort ist natürlich der Gedenkkubus in den Planken, in dem ewig an die Namen erinnert wird. Hier in der Richard-Wagner-Straße haben wir gelebt in meiner Jugend. Von hier aus wurde ich am 3. September 1939 deportiert und habe 5,5 Jahre in Konzentrationslagern verbracht. Als ich 1945 nach Mannheim zurückgekommen bin, habe ich das Gebäude total zerstört vorgefunden. Von hier aus hat unser Vater im Mai 1939 die 11-jährige Lotte an den Bahnhof gebracht, in der Hoffnung, dass sie in Frankreich Rettung findet. Von diesem Platz aus wurden unsere Eltern und unsere Großmutter im September 1940 nach Gürs deportiert und von dort nach Auschwitz. Das sind meine Erinnerungen an die Richard-Wagner-Straße 26.